Jesus nachfolgen bis zum Ende, das ist meine Botschaft für euch heute Morgen. Und das klingt irgendwie so nach Durchhalten. Und damit hat es auch zu tun, denn wir sind ja nicht nur pandemiemüde geworden, sondern wir finden es auch irgendwie komisch, am Bildschirm zu singen und nicht im Gemeindehaus. Zumindest mir geht es ganz oft so. Es motiviert mich nicht so sehr mitzusingen, wenn ich auf den Bildschirm gucke. Meine Tochter kann das ganz gut, aber ich nicht so. Und dann schon vom Bildschirm aufzustehen, das klingt ja schon, das sieht schon fast wie Anbetung vom Computer aus. Naja, das fällt mir auch schwer. Und so haben wir uns daran gewöhnt, mit so einem kleinen Fensterchen in die Gemeinde reinzuschauen oder einander zu sehen. Und ich bin ganz sicher, auch nach Corona werden wir uns umstellen müssen, wie wir Gemeinde wieder miteinander feiern. Und wir werden auch einige wieder einsammeln müssen, die da irgendwo in den Tiefen des Cyberspace verloren gegangen sind und in anderen YouTube-Channels hängen geblieben sind. Da kommt noch einiges in Arbeit auf uns zu. Aber zurück zum Thema. Seit ungefähr 2000 Jahren leben wir ja schon in der sogenannten Endzeit. Und wir bezeichnen damit die Zeitspanne zwischen dem ersten Kommen von Jesus in diese Welt, also an Weihnachten, bis zu seinem Wiederkommen. Und wenn wir das darüber nachdenken, dann kommt immer wieder die Frage, ja, wann wird es denn sein? Und das war unter den Jüngern auch schon heiß debattiert. Und sie haben Jesus darauf angesprochen. Und gleich lesen wir auch den Text nochmal dazu. Nach der Himmelfahrt und von Jesus und der Gründung der ersten Gemeinden, da hat man gedacht, na, jetzt haben wir unseren Job gemacht. Das Evangelium ist rausgegangen ins Römische Reich. Das war damals so ziemlich gesehen alle Welt. Und als dann Jesus nicht wiedergekommen ist, da haben die Jünger, also ich kann jetzt nicht für alle Jünger sprechen, aber einige Gemeinden haben dann doch so, hat sich eine gewisse Erwartungsmüdigkeit bei denen eingestellt. Und Paulus musste zum Beispiel dann einige in der Thessalonicher Gemeinde ermahnen, wieder zu arbeiten. Und hat ihnen damit gesagt, ihr könnt das jetzt nicht aussitzen, bis Jesus wiederkommt. Die waren dabei, ihre Ressourcen aufzuteilen, gedacht, na, wieso soll ich mich da noch groß investieren? Nachher ist ja sowieso alles weg, wenn wir abgeholt werden. Und Paulus hat ihnen gesagt, nee, also wenn er nicht mehr arbeitet, dann hört doch bitte auch auf zu essen. So geht's nicht weiter. Und er selber hat ja auch in seiner ersten Diensthälfte noch sehr schnell mitgerechnet, dass Jesus wiederkommt. Und in seiner zweiten Diensthälfte hat es ihm dann doch auch gedämmert, dass er sein Leben hier auf dieser Erde noch niederlegen muss und Jesus doch nicht wohl zu seinen Lebzeiten noch zurückkommt. Aber sie haben das am Aufrechterhalten, am Leben gehalten, auch in den Gemeinden, dass Jesus plötzlich wiederkommen wird und dass wir darauf vorbereitet sein müssen. So, und dann haben auch die anderen Jünger in die Jerusalemer Gemeinde, Jakobus, und Petrus immer wieder diese Naherwartung am Leben gehalten, gesagt, doch, wir müssen unmittelbar darauf vorbereitet sein, dass Jesus wiederkommt. Wer jetzt die Endzeitreden von Jesus im Zusammenhang lesen will, der kann sich diese Stellen notieren. Es stehen in Matthäus 24 bis 25, in Markus 13 und in Lukas 21, was auch Thorsten uns ja vorher schon einen Teil davon gelesen hat. Ich kann natürlich nicht auf jedes Detail eingehen, dazu fehlt uns ganz sicher hier die Zeit. Aber das Wesentliche möchte ich mit euch teilen und nehme das schon mal vorweg. Drei Dinge, die Jesus betont hat. Wir sollen Entwicklungen aufmerksam beobachten. Wir dürfen nicht auf irgendwelchen Gerüchte hereinfallen. Und wir sollen jederzeit bereit sein für sein Wiederkommen. So, und jetzt versuche ich mal den Bildschirm zu teilen. Dann seht ihr meine Folie. So. Habt ihr das? Jetzt hört er mich wahrscheinlich nur noch, ne? Gut. Jetzt müsste es noch mit dem Umschalten klappen, dann wäre es noch besser. So, geht aber immer irgendwie. Den Bibeltext, den ich jetzt hier ausgewählt habe, den findet ihr im Lukas-Evangelium. Ich habe immer ein paar Verse rausgezogen, weil sonst verbringen wir eine halbe Stunde mit Bibellesen. Ist auch schön, aber ich wollte euch auch noch was mitgeben. Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Da sagte Jesus, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Sie fragten Jesus, Meister, wann wird es denn geschehen und an welchem Zeichen werden wir erkennen können, dass es so weit ist? Gebt Acht, lasst euch nicht irreführen, antwortete Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden von sich sagen, ich bin es, und werden verkünden, die Zeit ist da, lauft ihnen nicht nach. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt, aber es kommt noch nicht sofort danach. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Jetzt wären wir wahrscheinlich froh, der Frühling wäre mal näher. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch auch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Darum seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Drei bildhafte Vergleiche, die Jesus gemacht hat, die euch bekannt sind. Wir werden jetzt nicht auf jedes von denen eingehen. Da waren die 10 Brautjungfern, die auf den Bräutigam gewartet haben. Findet ihr auch in Matthäus 25 in dem gleichen Kapitel. Das hat sowas von der Vorbereitung der Braut auf die Trauung. Die wird geschmückt, zieht ihr Hochzeitskleid an und will bereit sein, wenn die Hochzeitslimousine vorfährt, die sie abholen und zu ihrem Bräutigam bringen wird. Sie würde sicher nicht in ihrer alten Jeans auf der Terrasse chillen und warten, bis der Bräutigam an der Tür klingelt. Und auch die Brautjungfern, sie sollen ja die Braut unterstützen, sie helfen ihr rechtzeitig fertig zu werden. Und dann kann der Bräutigam auch kommen. Im Gleichnis von Jesus waren die Hälfte von ihnen weise, weil sie Reserveöl für ihre Lampen mitgenommen hatten, als sie im Dunkeln lange warten mussten. Und das hat länger gedauert. Auch das schon ein Hinweis von Jesus, dass das wahrscheinlich länger dauert. Die Jünger haben gehört, eine Generation, ja, das ist ja unsere Generation, das werden wir sehr wahrscheinlich noch erleben. Und die anderen 5, die hatten zu wenig Öl eingefüllt und standen am Ende mit ihren ausgebrannten Lampen im Dunkeln. Als sie Nachschub holen gingen, verpassten sie die Ankunft des Bräutigams und durften nach Einlassschluss nicht mehr herein zur Feier. Und dann hat Jesus gesagt, seid bereit, ich komme plötzlich, unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht, wohl denen, die dann bereit sind. Die anderen, die werden über ihre Versäumnisse jammern. Die anvertrauten Talente sind, das ist das andere Gleichnis, sicher nicht einfach nur Begabungen, wie ich es in vielen Predigten gehört habe, sondern ich gehe davon aus, da hat Jesus Investitionen gemeint ins Reich Gottes. Wer das Evangelium mit Menschen teilt und in Menschen investiert oder wer es Missionaren, Mitarbeitern ermöglicht, sich aussenden zu lassen, der wird sehen, wie Gott diesen Einsatz vervielfältigt und das Reich Gottes wächst. Und er wird auch seinen Lohn empfangen, wenn Jesus wiederkommt. Und dann auch das dritte Gleichnis mit dem Feigenbaum. Da sehen wir ja jetzt, die wir sehnlichst auf den Frühling warten. Manche Sträucher haben ihre Blätter, manche Bäume haben es noch nicht. Manche blühen schon, wie die Apfelbäume, andere Bäume blühen noch nicht. Aber wir wissen, wenn die mal blühen und bestäubt werden, dann sind auch die Aussichten da, dass Früchte daran wachsen, die wir dann im Sommer, Spätsommer oder im Herbst ernten können. Und Jesus hat damit auch illustriert, dass wir die Zeichen der Zeit aufmerksam verfolgen und dann auch erkennen können, wenn sich das zum Ende hin entwickelt. Ein paar Endzeitzeichen aus dem ersten Jahrhundert und bis in die Neuzeit möchte ich mit euch kurz ansprechen und teilen. Das hat im Jahr 70, war ganz ein wesentlicher Punkt, da hat sich die Prophetie von Jesus über die Zerstörung Jerusalems und des zweiten Tempels, also den Herodes nachbauen hat lassen, der Salomonische, den hatten ja schon die Assyrer und Perser platt gemacht, aber dann der zweite kleinere herodianische Tempel ist dann zerstört worden, als der römische Kaiser Vespasian seinen Sohn Titus mit vielen Heeren nach Jerusalem geschickt hat, um die Aufstände dort endlich niederzuschlagen. Da ist in der Tat kein Stein auf dem anderen geblieben. Manche Forscher denken sogar, dass der Tempel eher beiläufig niedergerissen worden ist, weil man ihn erst vielleicht mit dem Regierungssitz in einen Topf geworfen hat und gedacht, das gehört dazu. Da sind die Soldaten dann gekommen, haben Jerusalem belagert im Jahr 70 und dann wurde alles platt gemacht. Nur die äußere Westmauer um den Tempel herum ist erhalten geblieben. Wir sehen das auch heute, kennen ja die Klagemauer. Und der erste große Kirchenhistoriker Eusebius, der hat davon berichtet, dass viele Christen dann im Jahr 70 tatsächlich geflohen sind vor dem Fall der Stadt, haben darauf geachtet, nicht noch alle Wertsachen mitzunehmen und einzupacken, sondern dann war direkte Flucht angesagt und viele haben damit auch ihr Leben gerettet, so wie Jesus es angekündigt hatte. Und damit begann dann auch die zweite Diaspora der Juden in alle Welt, die eingesetzt hat. Und die Zeit der Nationen, wie es in Offenbarung und in Daniel heißt, ist damit angebrochen. Dann gab es im Jahr 165 bis 180 eine schwere Pockenpandemie im Römischen Reich. Die ist in mehreren Wellen immer wieder gekommen bis ins 20. Jahrhundert, bis dann die UN irgendwann gesagt hat, jetzt gibt es keine Pockenfälle mehr. Die Krankheit gilt jetzt als ausgerottet, aber auch die kann wieder zurückkommen, denn die ist auch von Tieren auf Menschen übergegangen damals. Dann kam eine schwere Pest, die ein Drittel der Bevölkerung Europas getötet hat, über 100 Millionen Tote. Manche sprechen von 125 Millionen Tote im 14. Jahrhundert. Der 30-jährige Krieg, der eigentlich als Religionskrieg begonnen hat, Reformation gegen Reformation. Dann ging es um handfeste Machtinteressen. Immer mehr Länder sind eingetreten, haben Allianzen bekundet. Auch das, wir haben übrigens sehr viele Erweckungslieder, schöne Lieder im Kirchengesangbuch, die aus dieser Zeit stammen, wo Christen in dieser Endzeitstimmung auch gelebt haben und gedacht haben, jetzt wird Jesus bald wiederkommen. Dann macht man einen großen Sprung, das ist natürlich nicht vollständig, diese Aufzählung, sind nur so ein paar Schlaglichter durch die Geschichte. Der Erste Weltkrieg, in dem schon 40 Staaten beteiligt waren, 17 Millionen Tote und als wäre das nicht genug, kam dann zum Ende des Ersten Weltkriegs noch diese sogenannte spanische Grippe, die eigentlich aus Kansas, USA, mit den Truppen der USA rübergekommen ist nach Europa und 25 bis 50 Millionen Tote gefordert hat, nochmal deutlich mehr als im Krieg gefallen sind. Und dann der Zweite Weltkrieg mit 60 beteiligten Staaten, 65 Millionen Tote, der Genozid an den Juden mit 6,3 Millionen ermordeten Juden, die hier auch in dieser Zahl drin sind. Hitler hatte geplant, 11 Millionen Juden Europas auszurotten. Eine schreckliche Zeit. Ich denke, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte, ich wäre überzeugt gewesen, das wiederauferstandene Römische Reich, Hitler hat ja selber das als drittes Römisches Reich bezeichnet, nach dem Kaiserreich. Und ich hätte auch gedacht, das ist jetzt das Finale, jetzt wird Jesus bald wiederkommen und eingreifen und wird sein Volk retten. Und 1948 geschieht dann dieses unglaubliche Wunder, dass Israel wiedererstehet in seiner alten Heimat. Und nach diesem abgelaufenen britischen UN-Mandat in Palästina hat die überwiegende Teil der Welt das wohlwollend gesehen, dass die Juden, die überall so verfolgt waren, wieder eine Heimat bekommen. Und sie haben nicht eingegriffen, nicht mal dann, als die arabischen Nationen gegen Israel angestürmt sind und die sofort im Keim ersticken wollten. Ich denke, da hat Gott schon eingegriffen, dass sie gegen diese Übermacht arabischer Feinde bestehen konnten. Und damit hat die zweite jüdische Diaspora ein Ende gefunden. Ein Wunder vor unseren Augen. 1991 gab es den sogenannten Zweiten Golfkrieg, an dem 34 Länder am Ende beteiligt waren in verschiedenen Kriegsallianzen. Israel war wieder bedroht und als Saddam Hussein versucht hat, mit seinen R-17 Raketen Israel anzugreifen, um sie zu provozieren, Atomwaffen einzusetzen und das Ganze noch eskalieren zu lassen, ist Israel nicht darauf eingegangen und hat diese Spannung ausgehalten. Und wie wir wissen, gab es nur relativ geringe Schäden mit sehr, sehr wenig Opfern. All das sollte uns zu denken geben, dass die Endzeitzeichen zugenommen haben. Ich könnte noch vieles dazu ergänzen. In den 50er und 60er Jahren, da ist die Welt mehrmals an der Grenze zu einem Atomkrieg gestanden, in den Koreakriegen, als amerikanischer General versuchte, die Nachschubwege bombardieren zu lassen, auch mit Atomwaffen. Man hat sich Gott sei Dank davon abbringen lassen in der Suezkrise 56, die Kuba-Krise, als die Sowjets versuchten, Atomraketen auf Amerika zu richten. Mehrmals stand die Welt kurz vor einem Atomkrieg. Und wenn wir die Offenbarung lesen mit den Feuerbergen, dann werden wir wissen, dass das auch noch begrenzt zum Einsatz kommen wird. Auch das 21. Jahrhundert war von vielen Katastrophen geprägt. Viele, viele Erdbeben mit vielen Toten, die Influenza-Pandemien, die bis heute anhalten, Corona gehört ja auch dazu, die durch Wildtierhandel und Flugreisen verstärkt worden sind. Und wenn wir sehen, dass die Pest damals schon sehr viel Opfer gefordert hat, dann kann man sagen, Gott sei Dank gab es damals noch keine Flugzeuge, sonst hätte sie sich noch viel schneller über die Welt ausgebreitet. Und auch Ostafrika. Ich habe erst kürzlich gelesen, dass nach dem World Food Program die UN mitrechnet, dass nach der Heuschreckenplage, die sie gehabt hatten im letzten Jahr, eine schwere Dürre bevorsteht und Corona hat noch eins obendrauf gesetzt, dass die mit 31 Millionen Hungernden in Ostafrika und in Mittelafrikas rechnen in den nächsten Monaten. Da kommt noch einiges auf die Welt zu. Seit 2011 tobt der syrische Bürgerkrieg und war auch eine der Initialzündungen für die europäische Flüchtlingskrise, die 2015 ihren Höhepunkt erreicht hat und die immer noch nicht ausgestanden ist. Und jetzt stecken wir nicht nur in der Pandemie drin von Covid, von der wir noch nicht wissen, wie lange sie andauern wird. Ich bin sicher, dass es nicht die letzte gewesen sein wird oder nahezu sicher. Wissen kann ich es ja auch nicht. Aber um euch zu zeigen, wir hatten nie mehr Kriege als heute. Das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung hat im vergangenen Jahr 359 Konflikte weltweit registriert. Und allein im Jahr 2020 ist die Zahl der weltweiten Kriege von 15 auf 21 angestiegen. Nie gab es mehr Flüchtlinge. Nach neuesten UNHCR-Angaben, die sind auf das Ende 2019 gerechnet, gibt es knapp 80 Millionen Vertriebene, die meisten natürlich innerhalb des Landes, in dem Krieg herrscht oder in den angrenzenden Ländern. Zu uns nach Europa ist eigentlich eher eine kleine Minderheit gekommen. Und das war alles noch vor Corona. Aber was sind jetzt die Kennzeichen der Endzeit? Wir sehen eine Zunahme an Kriegen, Bedrohungen, die Flüchtlinge haben wir gerade schon gesehen, eine Zunahme an Hungersnöten und Seuchen, auch eine Zunahme an Erdbeben, Naturkatastrophen. Und Jesus spricht von den Geburtswehen des Endes. Er hat ja seinen Jüngern einige Marker mitgegeben, an denen sie sein nahendes Wiederkommen feststellen können. Und zur Wahrheit gehört auch, wir wissen es nicht. Es gab viele Wellen in der Weltgeschichte, in dem das Wiederkommen von Jesus unmittelbar bevorzustehen schien. Und wenn wir jetzt da hinschauen und sehen, wie die Kriege und Bedrohungen zugenommen hatten, dann sehen wir auch, dass es immer mehr falsche Propheten mit Fake News und Heilsbotschaften gibt. In den vergangenen Jahrzehnten war das eher ein Phänomen in USA und in Südkorea, vor allem, wo mehrere Sektenführer mit diesem Heilsanspruch aufgetreten sind. Aber jetzt in unserer hochdigitalisierten Welt, die sich unter Corona noch mal massiv beschleunigt hat, lassen sich solche falschen Botschaften und Deepfakes, wie man sagt, wenn man selbst Videos so abändern kann, dass sie authentisch aussehen und Leute sagen lassen, was sie nie gesagt haben, dann merkt ihr, dass das Verführungspotenzial jetzt deutlich zugenommen hat. Und auch das ist eins der Kennzeichen, die Jesus uns für die Endzeit aufgezeigt hat. Ich will da gar nicht weiter eingehen mit den vielen falschen Propheten. Die Nachrichten sind ja voll davon. Ihr könnt es selbst verfolgen. Was mich natürlich als Mitarbeiter von WEG International, die wir besonders die Unerreichten auf dem Schirm haben, besonders freut, das ist, dass die Rettungsmission Gottes für diese Welt bald abgeschlossen sein wird. Und da war Corona auch ein richtiger Booster, weil das uns digital weitergebracht hat. Es hat uns zwar eine Menge Ärger und Schwierigkeiten gemacht, auch als Gemeinden, aber auf der anderen Seite hat es die Reichweite vom Evangelium über digitale Medien sehr, sehr stark beschleunigt. Und viele sogenannte Entwicklungsländer haben jetzt deutlich mehr Smartphones und können künstliche Intelligenz und Übersetzungstools nutzen, um sich das übersetzen zu lassen. Das hätten wir nie hingekriegt als Missionare und als Missionen. Und so bin ich sehr zuversichtlich, dass die Mission Gottes, um verlorene Menschen in dieser Welt zu retten, bald abgeschlossen sein wird. Aber jetzt die Frage, wie können wir uns darauf vorbereiten? Jesus hat gesagt, dass das Evangelium des Reiches Gottes auf der ganzen Welt verkündet werden wird, alle Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das konnte man vor 100 Jahren definitiv noch nicht sagen. Aber jetzt sind wir kurz davor. Und ich glaube auch, dass Gott das an geschichtlichen Ereignissen gebunden hat. Und deswegen halte ich es für Unsinn, wenn manche Christen schauen, in welchem Jahr welcher Asteroid der Erde gefährlich werden könnte und dann für diese apokalyptischen Einschläge sorgen kann. Wir werden das Datum nicht errechnen können. Gott hat es an geschichtlichen Ereignissen festgemacht. Und eins der wesentlichen Marker ist, dass das Evangelium auf der ganzen Welt unter allen Nationen und Völkern verkündet werden wird. Eins der wesentlichen Botschaften von Jesus ist, dass wir uns nicht von falschen Erlösern blenden lassen. Und die Frage, die sich mir dann auch stellt, ist, wie gehen wir als Christen damit um? Ich habe etwas mit Schrecken beobachtet, dass immer mehr Christen auch in diesen Protestmärschen gegen Corona mitspaziert sind. Ich denke nicht, dass es unsere Aufgabe ist. Wir sollten nicht in die gleiche Kerbe reinschlagen wie andere, die dahinter Verschwörungstheorien vermuten. Es ist sicher nicht alles sauber gelaufen, auch nicht von Seite der Regierung. Aber wir dürfen uns nicht in diese Debatte hineinziehen lassen. Unsere Aufgabe ist, Salz und Licht zu sein in dieser Gesellschaft und nicht irgendwelche Theorien zu verbreiten. Die Corona-Pandemie ist auch deswegen zu einer weltweiten Krise geworden, weil sie Korruption und kaputte Strukturen und Beziehungen offengelegt hat. Natürlich zuerst mal die kaputte Beziehung zu Gott als Schöpfer und in der Folge auch die zerstörerischen Beziehungen, die sich zwischen Menschen entwickelt haben. Der Egoismus zwischen den Staaten und die Habgier, die unsere Umwelt und Natur zerstört hat. Aber anstatt jetzt die Natur und das Klima retten zu wollen, müssen wir umkehren zu Gott. Ich denke, das ist der allererste Schritt und alles andere wird nicht funktionieren, wenn wir nicht diesen ersten Schritt tun oder wenn unsere Regierungen und die handelnden Verantwortungsträger nicht damit beginnen. Die Erweckungsgeschichte hat uns gelehrt, dass Gott Länder und Beziehungen heilt, wenn sie ihn von Herzen suchen, in Verantwortung vor ihm leben und auch Wertschätzung füreinander entwickeln. Menschen, die sich wie die Allwissenden aufspielen, sie werden am Ende zu Werkzeugen Satans werden in diesem Prozess des Niedergangs. Und wer mir das nicht so gleich abnehmen will, den möge ich nur daran erinnern, dass der Hiob auch nicht schuld war an seinem Unglück und dass die Eltern und auch die Tochter nicht schuld waren, dass die Tochter blind geboren ist, als Jesus sie geheilt hat. Und auch über den eingestürzten Turm von Siloa, wo sie gedacht haben, ja, die haben sich sicher schwer versündigt, hat Jesus gesagt, die waren auch nicht schlimmer als ihr. Das sollte uns zu denken geben, dass wir nicht an Katastrophen die Schuld einzelner Menschen oder Eliten festmachen dürfen. Ich kann im Moment noch nicht so klar erkennen, wann Jesus eine Gemeinde vor seinem Wiederkommen zu sich holen wird. Es ist gut möglich, dass es sogar mit dem Wiederkommen von Jesus zusammenfällt. Was ich aber sicher sagen kann, das ist, dass unser Lebensstil in dieser Zeit davor entscheidend wichtig sein wird. Für die, die Jesus noch nicht kennen. Und das gilt sowohl jetzt als auch nach der Entrückung der Gemeinde, falls das auseinanderfallen sollte, dass Menschen sich erinnern werden an Christen, die ihnen als Vorbilder gedient haben. Die letzte Generation der Christen wird durch die härteste Zeit der Weltgeschichte gehen, bis Jesus dem einen Schlussstrich setzen wird. Und in all diesen Kriegen und Panik, was wir um uns herum in anderen Ländern auch sehen, sagt Jesus, lasst euch nicht in Panik versetzen. Ihr denkt vielleicht, ich habe den Bibelvers jetzt ein bisschen überzogen, aber wenn ihr den Grundtext nachschaut, dann bedeutet dieses griechische Wort, dass man sich erschrecken lässt, dass plötzlich ein Lärm ist, ein Schuss fällt oder es einen Schlag lässt und alle schrecken hoch und reißen die Köpfe herum. Das ist so das Bild, das mit diesem Wort verbunden ist. Und wir können heute sagen, dass wir uns nicht in diese Panik versetzen lassen, wenn es irgendwo einen Schlag gibt. Und Jesus sagt uns, wir sollen standhaft bleiben. Und durch Standhaftigkeit werden wir gerettet werden. Nicht, wenn wir unser Fähnchen nach dem Wind hängen oder in das Gejammer der anderen einstimmen. Wir sollen einander helfen, Jesus nachzufolgen. Und wir sollen einander helfen, dass wir Gott durch unser Leben ehren können. Ich habe das immer wieder betont, dass unsere Liebe auch praktisch sein muss. In Zeiten der Pandemien, und das war in der Pestzeit und in den Pockenzeiten nicht anders, da waren Christen diejenigen, die auf die Kranken zugegangen sind, die Kranken versorgt haben. Einige haben dafür auch mit ihrem Leben bezahlen müssen. Viele andere sind versorgt worden in dieser Zeit, haben ihre Ressourcen, ihre Zeit, ihre Kraft aufgeopfert für Menschen, die in Not waren. Und das war ein starkes Zeugnis in der Gesellschaft. Und so dürfen wir Gottes Liebe teilen und in die Heilung einer zerbrochenen Welt eintreten, in die Jesus uns gesandt hat. Wir sind jetzt in dieser dritten Phase, wo Jesus uns als Gemeinde seine Mission ans Herz gelegt hat, dass wir seine Liebe teilen mit einer verlorenen Welt. Und das betrifft alle Bedürfnisse, die geistlichen wie die physischen, mit Essen und Versorgung, aber auch die emotionalen, jetzt wo so viele in ihrem Lockdown verzweifeln, weil sie nicht wissen, wie sie Homeoffice und Familie unter einen Hut kriegen sollen und vielleicht noch Angst haben, ihren Job zu verlieren oder ihn schon verloren haben. Jesus wird auch auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse eingehen. Ich bin ganz sicher, dass Gott ganzheitlich uns Menschen zur Seite steht, wenn wir ihn von Herzen suchen. Und da dürfen wir Menschen dabei behilflich sein. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein Zitat von Dan Doriani, das ist ein theologischer Professor in den USA, mitgeben, der gesagt hat, wenn Jesus Anweisungen in Bezug auf Ereignisse in der Zukunft gibt, ist es nicht seine Absicht, unsere Neugier zu befriedigen oder alle oder unsere spekulativen Fragen zu beantworten. Stattdessen ist es sein Ziel, sein Volk zu schützen, zu leiten und es anzuleiten. Jesus ging wenig auf die Frage nach dem Wann seiner Jünger ein, aber er widmete viel Aufmerksamkeit der Frage, wie können wir in Treue zu ihm leben? Auf was kommt es an? Und das sind jetzt Zitate aus den Endzeitreden. Passt auf, dass ihr euch nicht durch den Rausch des Lebens und auch nicht durch alltägliche Sorgen beschweren lasst damit jener Tag nicht über euch hereinbricht wie eine Falle. Ich habe es ein bisschen modern umformuliert, aber das ist genau der Inhalt. Seid wachsam und hört nicht auf zu beten, damit ihr zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt. Ja, ich komme bald und ich bringe jedem den Lohn mit, der seinen Taten entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Ja, komme bald, Herr Jesus. Amen.